SRF 1.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Beleidigtes Hüsteln, die Schweizer Reaktion auf Frankreichs Steueralleingang. Entscheidende IWF-Mission in Kairo.
Also dieser Kredit ist wirklich die Basis für die Umsetzung eines Wirtschaftsprogrammes, das eine Aussicht auf Erfolg hat.
Das Gespräch zu Ägyptens Wirtschaftskrise. Im Hagel der Kritik.
Chuck Hagel is not a responsible option.
Obama nominiert Chuck Hagel als Verteidigungsminister. Und?
Ich glaube, Chancengleichheit zu erreichen ist nicht möglich.
Sagt Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm. Der familiäre Hintergrund sei entscheidend für den schulischen Erfolg von Kindern. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Offizielles Bedauern, weil nicht offiziell informiert. Die Schweiz bedauert, dass Frankreich in der Steuerpolitik im Alleingang eine härtere Gangart anschlägt und die Schweiz nicht offiziell darüber informiert hat. Elmar Plotzer.
Franzosen, die in der Schweiz pauschal besteuert werden, werden ab diesem Jahr auch in Frankreich zur Kasse gebeten. Und zwar dann, wenn sie auch in Frankreich irgendwelche Einkünfte erzielen. Am Wochenende wurde das bekannt durch Medienberichte. Auch der Schweizer Bundesrat hat diese Neuigkeit von dritter Seite erfahren und nicht etwa direkt durch die französische Regierung. Wenig erfreut reagiert man darauf in Bundesbern.
Normalerweise informiert man sich über solche Schritte und das ist jetzt hier nicht geschehen. Wir werden nun die Rechtslage genau analysieren.
Sagt Mario Duhr vom Eidgenössischen Finanzdepartement. Am Entscheid der französischen Regierung lässt sich wohl nichts mehr ändern. Künftig soll die Schweiz aber nicht mehr auf eine solche Weise überrascht werden.
Es zeigt sich auch die Notwendigkeit, dass man jetzt einen strukturierten Dialog mit den Franzosen vereinbart hat, um eben auch solche Fragen aufnehmen zu können, beim nächsten Mal vielleicht auch ein bisschen früher aufnehmen zu können.
Einen Steuerdialog hatten vor wenigen Wochen Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf und Frankreichs Staatschef François Hollande vereinbart. In diesem Fall kam das allerdings noch nicht zum Tragen.
Und nun zu den weiteren Nachrichten des Tages mit Daniel Hofer.
Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit reagiert auf das Debakel rund um den neuen Hauptstadtflughafen in Berlin. Er gebe den Vorsitz im Verwaltungsrat ab, sagte Wowereit an einer Pressekonferenz. Der Verwaltungsratsvorsitz solle künftig durch den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Matthias Platzek, wahrgenommen werden. Von einem Rücktritt als Bürgermeister wollte Wowereit aber nichts wissen. Am Vormittag hatten die Grünen Wowereit zum Rücktritt aufgefordert. Dieser habe schon länger von den neuerlichen Verzögerungen beim Flughafen Berlin gewusst. Laut aktuellem Stand kann der neue Hauptstadtflughafen frühestens nächstes Jahr in Betrieb genommen werden. Die Nationalbank beobachtet den Immobilienmarkt in der Schweiz weiterhin mit Sorge. Eine leichte Entspannung Mitte des letzten Jahres habe sich im dritten Quartal nicht bestätigt, sagte Direktoriumsmitglied Fritz Zurbrück gegenüber der Wirtschaftssendung Echo von Fernsehen SRF. Beunruhigt ist die Nationalbank offensichtlich wegen der vielen Hypothekarkredite, die die Banken vergeben. Eine Anhebung des Leitzinses ist für die Nationalbank laut Zurbrück aber kein Thema. Claude Nobs, der Mitbegründer und Leiter des Montreux Jazz Festivals, liegt nach einer Operation seit 2 Wochen im Koma. Wie die Verantwortlichen des Jazzfestivals berichten, ist der 76-jährige Nobs an Heiligabend bei einer Tour auf Langlaufskiern gestürzt. Der Unfall habe einen chirurgischen Eingriff nötig gemacht. Nach der Operation im Lausanner Universitätsspital erwachte Nobs nicht aus der Narkose. Nobs leitet das weltweit renommierte Jazzfestival Montreux seit der Gründung im Jahr 1967. In Biel befasst sich seit heute früh das Gericht mit dem Fall Kneubühl. Nachdem am Vormittag 2 Polizisten zum Einsatz befragt wurden, haben die Richter am Nachmittag den mutmaßlichen Täter vernommen. Dieser hatte einen der beiden Polizisten mit einem Schuss schwer verletzt. Dabei stellte sich der Rentner als Opfer der Staatsgewalt dar. Bei der Polizeiaktion im September 2010 sollte das Haus des Rentners zwangsgeräumt werden. Dagegen wehrte sich der Mann mit Waffengewalt. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert 10% höhere AHV-Renten. Dies sei möglich, ohne das Rentenalter für Frauen zu erhöhen. Zur Rechtfertigung verweist der Gewerkschaftsbund auf die Tabaksteuer. Der Bund enthalte hier der AHV Gelder vor, die der Altersvorsorge zustünden. Weiter kritisiert der Gewerkschaftsbund, dass in der Schweiz mehr als 100.000 Vollzeitangestellte trotz Lehrabschluss weniger als 4.000 Franken monatlich verdienten. Bei den Parlamentswahlen in Italien wird die Partei von Silvio Berlusconi mit der Lega Nord zusammenspannen. Er persönlich habe einen entsprechenden Koalitionsvertrag unterzeichnet, sagte Berlusconi vor Journalisten. Gehe es nach ihm, dann werde der Chef der PDL Angelino Alfano als Regierungschef kandidieren. Berlusconi selbst strebt demnach das Amt des Wirtschaftsministers an. Die Parlamentswahlen in Italien finden Ende Februar statt. In den USA müssen 10 große Banken rund 8,5 Milliarden Dollar zahlen, dies weil sie bei der Zwangsvollstreckung von Häusern Fehler gemacht haben. Die 10 betroffenen Finanzdienstinstitute haben einem entsprechenden Vergleich mit den Finanzbehörden zugestimmt. Vom Vergleich sollen knapp 4 Millionen Schuldner profitieren, deren Häuser nach der Finanzkrise 2008 zwangsversteigert wurden. Bundesrätin Leuthard hat den Abstimmungskampf zum Raumplanungsgesetz eröffnet. Sie wirbt für ein Ja zur Vorlage. Am 3. März kommt die Gesetzesänderung vors Volk. Aus Sicht des Bundesrats hilft sie, die Zersiedelung zu bremsen. Kernstück ist die Beschränkung von Baulandreserven. Kantone und Gemeinden sollen nur so viel Bauland einzonen dürfen, wie sie voraussichtlich auf 15 Jahre hinaus brauchen. Außerdem müssen die Eigentümer bei einer Einzonung einen Teil des Gewinns abgeben. Gegen die Änderungen hatte der Gewerbeverband das Referendum eingereicht. Auch der Dachverband der Schweizer Familienorganisationen Pro Familia hat seine Abstimmungskampagne eröffnet. Dabei geht es um den Bundesbeschluss über die Familienpolitik, über welchen am 3. März abgestimmt wird. In einem neuen Verfassungsartikel soll festgehalten werden, dass Bund und Kantone die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit fördern. Dazu gehört insbesondere ein genügendes Angebot an Familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.049 Punkten minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.357 Punkten minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 20,88 gehandelt, der Dollar zu 92,26 Rappen. Das Wetter, morgen hat es im Norden Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 800 Metern, sonst wird es meist sonnig. Die Temperatur liegt im Norden um 5 Grad, im Süden bei 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Auf der Suche nach dem richtigen Rezept. Der IWF und Ägypten verhandeln über einen Milliardenkredit. Nebenwirkung ohne Rezept. Die Golfmonarchien haben kein Konzept gegen wachsende Proteste. Scheinbar altmodisches neu entdeckt, eine Studie über schulischen Erfolg. Streit um ein Stück Tuch oder der selbstverschuldete Abstieg von Nordirlands Protestanten. Und eine positive Geschichte über die Frauen in Indien. Seit dem arabischen Frühling leidet die ohnehin gebeutelte ägyptische Wirtschaft zusätzlich unter der politischen Instabilität, vor allem der Tourismus. Heute ist deshalb eine Delegation des IWF wegen eines Milliardenkredits in Kairo eingetroffen. Ich habe NZZ-Korrespondentin Astrid Frevel in Kairo gefragt, können Sie an einem Beispiel die ägyptische Wirtschaftskrise schildern?
Beim Tourismus sieht man die Auswirkungen der Wirtschaftskrise ganz direkt, weil dort viele Leute auch sehr direkt profitieren, wenn Touristen da sind in Form von Gehältern oder Trinkgeldern. In Aswan zum Beispiel, in Oberägypten, das vor allem von den Nilkreuzfahrten lebt, da gibt es hunderte von Menschen, die keine Arbeit mehr haben, seien sie Chauffeure, Besitzer von Pferdekutschen oder Kapitäne dieser berühmten Segelschiffe auf dem Nil.
In welche Schichten der Gesellschaft reicht diese Krise hinein?
Am härtesten betroffen sind vor allem die unteren Schichten. Das wird sich in den nächsten Monaten verstärken, wenn die Preiserhöhungen auf die Leute zukommen, die ausgelöst werden durch die Abwertung des ägyptischen Pfunds. Und viele Lebensmittel sind zwar subventioniert, aber man muss kein Prophet sein, um zu sehen, dass auch die Regierung diese Subventionen, die für sie ja dann auch noch teurer werden, nicht auf lange Frist aufrechterhalten werden können.
Wenn wir über Ägyptens Wirtschaft reden, reden wir immer vom Tourismus. Wovon sonst lebt die ägyptische Wirtschaft?
Es gibt tatsächlich neben Tourismus sehr wichtige Branchen, die auch sehr stabil sind. Dazu gehören vor allem die Einnahmen aus dem Suezkanal und dann die Überweisungen der Millionen Ägypter, die im Ausland arbeiten. Die sind im vergangenen Jahr etwa um 40% gestiegen. Und als drittes natürlich auch der Export, zum Beispiel der Export von Gas.
Präsident Mursi hat gestern einen Drittel der Regierung ausgewechselt. Namentlich der neue Finanzminister ist Experte für islamische Finanzwissenschaften. Man hört auch immer von scharia-konformen Investitionen oder islamischen Banken. Wie funktioniert dieses System?
Dieser islamische Finanzsektor hat verschiedene Merkmale. Das Wichtigste ist, dass es keinen vorab abgesprochenen Zins gibt bei diesen Geschäften, sondern dass Gewinne und Verluste geteilt werden. Es sind auch Geschäfte ausgeschlossen, die dem Islam zuwiderlaufen, also zum Beispiel, wenn es um Geschäfte mit Alkohol oder Geschäften, die mit Spielen zusammenhängen. Also es sollte vor allem sozialverträgliche Geschäfte sollten mit dieser Art finanziert werden.
Brächte das die ägyptische Wirtschaft weiter?
Es ist sicher ein Sektor, der in der gegenwärtigen politischen Lage gute Chancen hat. Der Staat möchte mit staatlichen Anleihen, sogenannten Sukuk, Geld aufnehmen. Und dann weitere Bereiche wären etwa so Mikrokredite, aber auch Konsumkredite. Man muss aber dazu sagen, das ist ein Geschäft. Also Leute, die in diesem Bereich tätig sind, die wollen auch Geld verdienen. Es ist also keine Wohlfahrtseinrichtung.
Sie haben vorher die Subventionen angesprochen. Heute ist ja eine IWF-Delegation in Kairo. Es geht um einen eingefrorenen Kredit über 4,8 Milliarden Dollar. Doch bislang hat Ägypten die Auflagen, sprich die Forderung nach Subventionskürzung des IWF, nicht befolgt. Das heißt also, der Kredit kann im Prinzip auch jetzt nicht gewährt werden.
Das ist im Moment unsicher. Wichtig ist, dass die Gespräche weitergeführt werden und das wurde auch nach diesem Treffen bestätigt. Es ist so, dass die einzelnen Maßnahmen zum Teil einfach eingefroren wurden. Es wurde ein Steuerpaket ausgesetzt, das soll aber in den nächsten Wochen doch umgesetzt werden. Und auch das Konzept, die Subventionen abzubauen, das ist ja etwas, was ohnehin auf längere Sicht angelegt war. Das wird auch umgesetzt auf längere Frist. Es ist einfach Frage, ob die Regierung bereit ist, den Leuten reinen Wein einzuschenken. Denn ohne Einschnitte wird es nicht gehen. Die Kredite sind zwar sehr wichtig, aber es muss auch auf der Einnahmen- und Ausgabeseite etwas getan werden.
Welche Pille ist denn bitterer für Mursi, die Subventionen zu kürzen und sich dann den Zorn vielleicht der Ägypter zuzuziehen oder den IWF-Kredit nicht zu kriegen?
Den IWF-Kredit nicht zu kriegen ist eindeutig die bitterere Pille, weil diese Finanzgeschäfte ja auch sehr viel mit Psychologie zu tun haben. Das ist das eine. Und zum Zweiten hängen am IWF-Kredit etwa 10 Milliarden weiterer Finanzhilfen von internationalen Institutionen und von einzelnen Ländern. Also dieser Kredit ist wirklich die Basis für die Umsetzung eines Wirtschaftsprogrammes, das eine Aussicht auf Erfolg hat.
Aber wenn Präsident Mursi 10 Minister auswechselt, die Muslimbrüder stärkt, ist das dann ein Zeichen in diese Richtung?
Ich glaube, da darf man nicht zu viel hineinlesen. Schon bis jetzt war dieses Kabinett einfarbig. Das heißt, es waren alles Islamisten, die zum Teil ein Parteibuch hatten oder mindestens den Islamisten nahestanden. Also daran hat sich jetzt nicht viel geändert, auch wenn 3 weitere Minister ein Parteibuch der Muslimbrüder besitzen.
Schadet oder nützt die Wirtschaftskrise dem Regime von Mursi? Denn entweder könnte man sagen, die Ägypter halten die Muslimbrüder für unfähig, oder sie sagen, wir brauchen Ruhe und Stabilität, lasst die Muslimbrüder in Ruhe regieren.
Ich glaube, sie schadet den Muslimbrüdern eher, weil die Krise beweist, dass auch die Muslimbrüder keine Wunderrezepte für das Land und seine Entwicklung haben. Und es werden auch einige ihrer Anhänger sehen, dass diese Politik genau ihnen am meisten Opfer abverlangen wird. Denn was man oft übersieht, die Muslimbrüder haben eine sehr wirtschaftsfreundliche Politik eigentlich. Und der soziale Ausgleich, der steht zwar auch in ihren Programmen, aber der kommt immer an zweiter Stelle.
Astrid Frevel ist NZZ-Korrespondentin in Kairo. Lange Zeit schien es, als treffe der Wind des arabischen Frühlings nicht die Golfstaaten. Doch die Hoffnung der dortigen Monarchen entpuppt sich als Fehleinschätzung. Bahrain kommt nicht zur Ruhe, in Kuwait werden die Proteste immer heftiger, auch in Saudi-Arabien und anderswo wächst der Widerstand. Die Golfautokraten reagieren mit zunehmender Härte und zeigen damit vor allem, dass ihnen die Rezepte ausgehen. Der Beitrag von Fredrik Steiger.
Die Spannungen nehmen zu im ölreichen Kuwait. Auch die jüngste Parlamentswahl im Dezember, die sechste binnen sechs Jahren, hat die Lage nicht beruhigt. Im Gegenteil, die Kundgebungen werden häufiger, die Forderungen massiver. Zunächst forderten die Demonstranten eine bessere Wirtschaftspolitik, eine entschiedene Korruptionsbekämpfung, mehr Transparenz und mehr Einfluss für das Parlament. Inzwischen verlangen viele gar einen Regimewechsel. Die Emirsfamilie al-Sabah wiederum reagiert immer unerbittlicher. Am Wochenende mit Gummischrot, Tränengas und einer Verhaftungswelle. Die kuwaitische Politologin Alanoud al-Sharek erklärt das so.
Elections taking place but not being reflected in any of the decisions of the administration.
Letztlich zeige sich in Kuwait freie Wahlen, ein aufmüpfiges Parlament einerseits und eine autoritäre Regierung andererseits passten einfach nicht zusammen. Früher oder später müsse man sich entscheiden, für oder gegen Demokratie. Kein Wunder, dass nun auch in den übrigen fünf Golfstaaten die Herrscher besorgt nach Kuwait blicken.
Everyone is very anxiously watching these developments in Kuwait to see if they're going to provide a barometer.
Bisher glaubten die Monarchen in Riyadh, Muscat, Abu Dhabi oder Doha, mit ein paar Zugeständnissen und vor allem mit viel Geld lasse sich die Lage kontrollieren. Davon ging man auch in Bahrain aus, wo die Wogen zuerst hochschlugen. Auch dort waren die Forderungen der Demonstranten zunächst bescheiden und die Regierung machte Zugeständnisse.
What we are trying to do today is to try to make the Bahrainis way forward.
Gemeinsam und einig wolle man mit dem Volk in die Zukunft gehen, sagt Justizminister Khalid bin Ali al-Khalifa. Und Menschenrechtsministerin Fatima al-Belushi beteuert,
there were abuses of human rights, those are mistakes. The government addressed them.
Ja, es seien Menschenrechte verletzt worden, und zwar von Regierungs- wie von Oppositionsseite. Daraus ziehe die Regierung nun Lehren. Tatsächlich aber hat Bahrains oberstes Gericht gerade heute erst einmal die Rekurse von 15 Oppositionellen abgewiesen und sie damit definitiv zu teils lebenslanger Haft verurteilt. Auf echten Reformwillen deutet das nicht. Der in London lebende bahrainische Menschenrechtsaktivist Nabil Rajab sagte BBC:
Yeah, but he didn't do it. He didn't keep his promises. Is the king that doesn't know?
König Hamad al-Khalifa verspreche viel, aber halte wenig. Er laviert zwischen Nachgeben und Härte. Unruhe herrscht auch nebenan in Saudi-Arabien. Dort finden irritierende Personalrochaden statt. Jüngst etwa, als nach bloß 5 Monaten im Amt der Innenminister geschasst wurde. Dazu kommt, dass selbst Saudi-Arabien nicht immer wieder aufs Neue zig Milliarden verteilen kann, um sich das Wohlverhalten des Volkes zu erkaufen. Immer häufiger kommt es vor allem im schiitischen Osten des Landes zu Demonstrationen, die niedergeknüppelt werden. Auf Twitter häufen sich Angriffe auf das Königshaus Saud und auf König Abdallah, was noch vor kurzem undenkbar gewesen wäre. Zumal die Herrscherfamilien am Golf bisher einigermaßen wohlgelitten waren. Doch nun wollen Untertanen zu Bürgern werden und verlangen mehr als bloß Retuschen, nämlich echte politische Teilhabe, sagt Christian Koch von der Denkfabrik Gulf Research Center.
Es geht um weitreichende und substanzielle Reformen, die eben auch dem politischen Prozess als solches Möglichkeiten geben, für die Bevölkerung sich am politischen Prozess mehr zu beteiligen.
Damit erfasst der arabische Frühling allmählich die ganze Golfhalbinsel. Auch für die dortigen Regime tickt nun die Uhr.
John Brennan soll Präsident Obamas neuer CIA-Chef werden. Kein Problem. Und der Republikaner und Vietnamheld Chuck Hagel neuer Verteidigungsminister. ein großes Problem. Hegel steht im Hagel der Kritik, auch seitens der Republikaner. Aus Washington Beat Soltermann.
Chuck Hagel ist einer, der oft und gerne aneckt. Der 66-jährige Republikaner, der 12 Jahre lang für Nebraska im US-Senat gesessen und ein Vermögen im Mobiltelefongeschäft gemacht hat, verfügt über eine eigene Meinung. Damit macht man sich in Washington nicht nur Freunde. Das bekommt Hagel nun zu spüren. Noch ehe seine Nomination offiziell ist, regt sich Widerstand. Am lautesten machen sich Gruppierungen bemerkbar, die die Beziehungen zwischen den USA und Israel in Gefahr sehen. In Werbespots machen Pro-Israel-Verbände wie das Emergency Committee for Israel Stimmung gegen Hagel.
President Obama says he supports sanctions on Iran. Hagel voted against them. Hagel voted against labeling Iran's Revolutionary Guard a terrorist.
Der Vorwurf, Hagel habe sich nicht immer voll für Israel eingesetzt. Er habe eine zu weiche Haltung gegenüber der libanesischen Hezbollah-Miliz eingenommen und sei gar bereit, mit der radikal-islamistischen Hamas zu verhandeln. Schließlich trete er nicht bestimmt genug auf gegen ein Iran, das daran sei, sich mit Atomwaffen auszustatten.
For Secretary of Defense, Chuck Hagel is not a responsible option.
Senator und Außenpolitiker Lindsey Graham aus South Carolina haut in die gleiche Kerbe. Falls Hagel vom Senat bestätigt würde, wäre er der israelkritischste Verteidigungsminister, den die USA je gehabt hätten, warnt er.
Chuck Hagel, if confirmed to be Secretary of Defense, would be the most antagonistic Secretary of Defense toward the state of Israel in our nation's history.
Er habe große Mühe, Hagel zu unterstützen. Auch Mitch McConnell, der Minderheitsführer im Senat, glaubt, dass Hagel im Bestätigungsprozess auf viel Widerstand stoßen werde.
I think it'll be a lot of tough questions of Senator Hagel, but he'll be treated fairly.
Es sind dies Vorwürfe, die nur zum Teil stimmen, wenn man Hagels Abstimmungsverhalten im Senat genau anschaut. Er hat durchaus auch Vorlagen unterstützt, die Israel zugute kamen. Auch gibt es Pro-Israel-Organisationen, die Kritik an Hagel nicht teilen. Sie äußerten sich bislang allerdings weniger wortreich und vor allem weniger laut. Opposition gegen einen Verteidigungsminister Hagel kommt auch aus den eigenen republikanischen Reihen. Hagel sei zu oft von der Parteilinie abgewichen, etwa als er sich gegen den Irakkrieg ausgesprochen hat. Deshalb steht zum Beispiel für Senator Ted Cruz aus Texas schon jetzt fest:
If Hagel is nominated, it is very difficult to imagine a circumstance in which I could support his confirmation.
Er werde eine Kandidatur Hagels kaum unterstützen können. Auch einige Demokraten haben Mühe mit Hagel. Nicht, weil Hagel ein Republikaner ist, sondern weil er einen homosexuellen US-Botschafter 1998 als aggressiv schwul bezeichnet hat. Hagel hat sich vor kurzem für die Aussage entschuldigt. Zu spät und aus taktischen Gründen nur, glauben homosexuellen Organisationen. Viel Widerstand von vielen Seiten. Und doch wird Obama Chuck Hagel heute nominieren. Er habe mit ihm im Senat gedient, sagte Obama vor ein paar Tagen im Fernsehen.
I've served with Chuck Hagel. I know him. He is a patriot.
Er kenne Hagel und der sei ein Patriot. Obama hat sich entschieden, dass er in den nächsten Jahren einen Verteidigungsminister braucht, der bereit ist, ihn beim Truppenabzug aus Afghanistan zu unterstützen, der offen ist, auch beim Verteidigungsetat Kürzungen zuzulassen. Und dass es einer sein soll, der als Vietnam-Veteran weiß, was es heißt, in den Krieg zu ziehen und dann als Veteran heimzukehren. Für all das ist Obama bereit, gegen ein Heer von Hegel-Kritikern anzukämpfen.
Es ist 18.24 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit der Frage, gibt es keine Chancengleichheit für Kinder? Der Analyse über eine selbstverschuldete Chancenungleichheit in Nordirland und der Frau, die kleine, aber entscheidende Dinge in Indien verbessert. Was macht aus einem Kleinkind ein erfolgreiches Schulkind? Entscheidend sind Bildung und Betreuung durch die Eltern, namentlich die Mutter, und weniger externe Betreuung und Ausbildung. Das ist das fast altmodisch klingende Resultat einer brandneuen Studie der Universität Freiburg. Raphael von Matt.
Ob die dreijährige Tochter regelmäßig alleine im Wohnzimmer vor dem Fernseher sitzt oder ob sie zusammen mit der Mutter Lieder singt, das hat einen großen Einfluss auf ihre Entwicklung. Das zeigt die Studie der renommierten Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm. Sie und ihr Team an der Universität Freiburg haben 300 Familien mit kleinen Kindern während 3 Jahren beobachtet und untersucht, welche Faktoren die Entwicklung am meisten fördern.
Der wichtigste Faktor ist die Familie,
die eine zentrale Bedeutung hat für die Entwicklung des Kindes. Der zweite ist, dass die Betreuungsart gar nicht einen so großen Einfluss hat auf die kindliche Entwicklung, wie wir immer meinen.
Die Betreuungsart, also ob ein Kind immer zu Hause ist oder ob es tageweise in eine Kinderkrippe geht, ist also nicht so wichtig. Für beide Fälle hingegen gilt:
Eine frühere ganzheitliche Förderung der Sinne zeigt eindeutig, dass Kinder besser für den Kindergarten, besser für die Schule gerüstet sind. Also es lohnt sich, früh bewusst die Kinder entwicklungsangemessen zu fördern.
Kinder früh zu fördern heißt etwa, mit ihnen Elemente wie Wasser oder Sand kennenzulernen, mit ihnen in den Wald oder den Zoo zu gehen und sie bei ihren Entdeckungen bewusst zu begleiten und sie nicht einfach stundenlang vor den Fernseher zu setzen. Gerade Kindern aus weniger gebildeten Familien könne eine externe Betreuung in einer Kinderkrippe viel bringen, sagt Margret Stamm.
Die haben meistens weniger förderliche Umgebungen zu Hause und die können von außerfamiliären Angeboten sehr profitieren.
Weil auf der anderen Seite Mittelschichtsfamilien ihre Kinder intensiv auf die Schule vorbereiten, ist es für Kinder aus bildungsfernen Familien sehr schwierig, diesen Startnachteil aufzuholen.
Meine Befürchtung ist nun die, dass eben die Unterschiede zwischen benachteiligten und privilegierteren Kindern sich verstärken könnten und nicht, wie man das eigentlich wünscht, sich minimieren würden.
Früher sei sie in dieser Hinsicht noch optimistischer gewesen. Doch ihre jahrzehntelange Forschung habe gezeigt, dass Frühförderung keine Wunder wirken könne.
Ich glaube, Chancengleichheit zu erreichen ist nicht möglich.
Umso wichtiger sei es, benachteiligte Kinder zu unterstützen. Bildungsexpertin Stamm lobt Vorzeigeprojekte in Bern und Basel. In Basel gehen fremdsprachige Kinder schon mit 3 Jahren in den Deutschunterricht. Im Berner Projekt Primano hingegen erhalten Eltern ein Coaching, wie sie ihre Kinder schon beim Spielen besonders fördern können. Und genau in diese Richtung gehen auch die Empfehlungen von Margret Stamm. Damit die Kinder am meisten profitierten, müssten die Eltern angeleitet werden.
Was ist eine gute Erziehung? Wie fördert man Kinder? Wie begleitet man Kinder in Bezug auf die Schule, auf die Hausaufgaben? Also es sind Fragen des täglichen Familienalltags, die hier weit stärker gewichtet werden sollten, als das bis anhin der Fall ist.
Und die Eltern müssten auch lernen, wie wichtig es sei, den Medienkonsum ihrer Kinder zu kontrollieren. Von absoluter Chancengleichheit mag Bildungsexpertin Stamm nicht mehr sprechen. Aber bessere Chancen könne die Gesellschaft Kindern aus bildungsfernen Familien alleweil verschaffen.
Zum 4. Mal in Folge kam es in Nordirland zu nächtlichen Ausschreitungen mit Brandsätzen und Dutzenden von Verletzten. Weil das Stadtparlament von Belfast beschlossen hat, die englische Fahne, den Union Jack, nicht mehr täglich, sondern nur noch zu wichtigen Gelegenheiten zu hissen, obwohl Nordirland zum Vereinigten Königreich gehört. Die Protestanten fühlen sich bedroht. Wie brüchig ist der gesellschaftliche Frieden, wenn ein Stück Stoff zu gewalttätigen Ausschreitungen führt? Das habe ich unseren Korrespondenten Martin Aliot gefragt.
Vielleicht nicht der Frieden, aber der gesellschaftliche Zusammenhalt ist außerordentlich fragil. Es zeigt sich immer mehr, dass auch 15 Jahre nach der Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens, also des Friedensabkommens, letztlich 2 Gesellschaften parallel nebeneinander, abgeschottet voneinander leben, mit gänzlich unterschiedlichen Wertvorstellungen.
Was steckt konkret hinter dem Flaggenstreit?
Ich glaube, dass die Wahrnehmung unter der protestantischen Unterschicht, dass sie letztlich den Frieden verloren haben, dass sie politisch an Gewicht eingebüßt haben, nicht zu Wort kommen. Einerseits, weil sie von den etablierten protestantischen Parteien immer weniger repräsentiert und ernst genommen werden. Andererseits, weil diese Koalitionsregierung, die der Friedensprozess hervorgebracht hat, letztlich zu einer gewissen Feudalisierung Nordirlands geführt hat, also zur Aufteilung der Provinz in letztlich Lehensgebiete einerseits von Sinn Féin, also des ehemals politischen Flügels der irisch-republikanischen Armee, und andererseits der demokratischen Unionistenpartei, die einst von Pfarrer Paisley gegründet worden war, also den beiden Extremistenparteien, wie sie einst waren, die nur zu ihrer eigenen Klientel schauen und eigentlich den Blick für das Gesamtwohl Nordirlands sträflich vernachlässigen, die Mauern, die Katholiken und Protestanten in Belfast voneinander trennen, sind in den letzten 15 Jahren höher und länger geworden.
Wenn Nordirland feudalisiert wird und nur noch die Klientele bedient werden, was sind die wirklichen Probleme der Menschen?
Dass sie letztlich auch in einer Wirtschaftskrise stecken, dass Nordirlands Wirtschaft nur aufgrund der hohen britischen Subventionen überhaupt überlebensfähig ist, dass beispielsweise in der protestantischen Unterschicht eine regelrechte Bildungskrise herrscht, weil die jungen Leute, die jetzt jede Nacht auf der Straße sind, der nordirische Polizeichef hat es heute wieder bestätigt, die Verhafteten sind zum Teil 10 bis 14 Jahre alt, weil die keine anständige Ausbildung genießen, nicht weil es sie nicht gäbe, sondern weil ihre Eltern dem Gut Bildung keinerlei Bedeutung beimessen und weil sie letztlich als ihre Vorbilder nicht irgendwelche Intellektuellen oder Politiker haben, sondern mit Steroiden vollgepumpte Drogenhändler, die sich als paramilitärische Anführer ausgeben. Und das ist natürlich eine fatale Konsequenz, weil es diese Schicht trotz entsprechenden Versuchen während des Friedensprozesses und anschließend nicht geschafft hat, sich eigene politische Repräsentanten aufzubauen, die eben diesem ohnmächtigen und auch sehr diffusen dieser Wut auch Ausdruck geben könnten. Das gibt es letztlich nicht.
Sie sprechen von einem selbstgewählten Bildungsrückstand. Wie ist es dazu gekommen?
Ich glaube, das lässt sich historisch begründen. Industrien Nordirland, als es noch welche gab, war ziemlich fest in der Hand protestantischer Arbeiter und junge Männer aus protestantischen Arbeitervierteln konnten mit Recht darauf zählen, dass ein Onkel ihnen eine Lehre als Schweißer in der Werft Harland & Wolff, wo die Titanic einst gebaut wurde, verschaffen würde. Und das funktionierte letztlich auch so. Auf dieser Diskriminierung der Katholiken begründete sich ja zum Teil der Ausbruch des Nordirland-Konflikts. Aber es gibt Harland & Wolff nicht mehr und viele andere Industrien auch nicht mehr. Das heißt, diese Stellengarantie, diese Karrieregarantie ist entfallen und nichts ist an ihre Stelle getreten, während dem in katholischen Wohnvierteln, selbst bei den sozial weniger Privilegierten, durchaus eine Ambition besteht und auch erfüllt wird, dass die Kinder einen anständigen Schulsack erhalten, in der Hoffnung, aus dem Ghetto zu entfliehen.
Das heißt also, es geht ein Graben mitten durch Nordirland.
Die Ereignisse der letzten Wochen beweisen schlagend, leider einmal mehr, dass Nordirland mit der gemäßigten Mitte, mit dem Kompromiss nicht umgehen kann. In einer binären Gesellschaft, um es etwas geschwollen auszudrücken, muss man entweder das eine oder das andere sein und für das Dritte gibt es keinen Platz.
Aus Dublin, Martin Alliot. Die Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Inderin hat ein trauriges Schlaglicht auf die Situation der Frauen Indiens geworfen. Und die härteste Strafe sei arm und eine Frau zu sein, lautet ein indisches Sprichwort. Ein strahlendes Licht auf die Frauen Indiens wirft das Beispiel von Chavi Rajavat, einer jungen Geschäftsfrau, die Bürgermeisterin auf dem Land geworden ist und kleine, aber entscheidende Dinge verbessert hat. Karin Wenger.
Der Empfang ist stürmisch. Mehrere hundert Männer, Frauen und Kinder haben sich auf dem Dorfplatz zwischen den Lehmhütten versammelt, um ihre Bürgermeisterin an diesem Abend willkommen zu heißen. Gemeinsam feiern sie das Lichterfest.
Happy Diwali! Thank you!
Die Bürgermeisterin hat für das Fest einen Wettbewerb organisiert. Mädchen lassen Farbpigmente auf den Boden rieseln, kunstvolle Figuren entstehen. Die schönste wird mit 1000 Rupien, 20 Franken belohnt, für die Bauern ein ganzer Wochenlohn. Die Frauen des Dorfes sollen so ermutigt werden, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Sie sprechen voller Bewunderung von ihrer Bürgermeisterin, die seit 2010 das 10.000-Seelendorf regiert. Früher gingen wir komplett verschleiert an die Versammlungen und Feste. Wir haben nie über unsere Probleme gesprochen, weil uns niemand hören wollte. Seit wir eine so kluge Bürgermeisterin haben, hat sich das geändert. Unsere Anliegen werden im Dorfrat besprochen. Javi beweist allen, dass auch Mädchen etwas wert sind. Javi trägt Jeans und T-Shirt und hat dank ihrer reichen Familie die besten Schulen besucht und sich jahrelang in der Geschäftswelt bewegt. Ganz anders als die Dorffrauen in ihren Saris, von denen die wenigsten lesen oder schreiben können. Aber Javi ist keine Fremde im Dorf, sie kam als Kind oft zu Besuch. Ihr Großvater, ein hochdekorierter Soldat, ist hier aufgewachsen und war selbst 15 Jahre lang Bürgermeister. Die Dorfgemeinschaft respektiert ihn und seine Familie. 2010 musste das Bürgermeisteramt von einer Frau besetzt werden, so schrieb es die Quotenregelung der Regierung vor. Deshalb pilgerten 50 Männer zu Javis Familie. Sie überzeugten die junge Frau, der Geschäftswelt den Rücken zu kehren und ins Dorf zu ziehen. Die junge Bürgermeisterin seufzt, wenn sie sich an die erste Zeit im Dorf erinnert. Sie wurde von Problemen überhäuft.
Water for us was critical. When I got elected in February of 2010, the government had declared our area as a drought-hit zone.
Wassermangel war das Hauptproblem. Die Regierung hatte unser Dorf zum Dürregebiet erklärt. Wir hatten zwar ein Wasserreservoir von 40 Hektaren, aber in dem hatte sich über die Jahre Sand angehäuft. Es war unbrauchbar geworden. Ich wollte Geld von der Regierung, um das Auffangbecken auszubaggern, aber die Beamten sagten, sorry, für solche Arbeiten haben wir kein Geld vorgesehen. Dank der Unterstützung ihrer Familie und privater Spender gelang es ihr, einen Teil des Reservoirs säubern zu lassen. Der Monsun in jenem Jahr gehörte zu den besten seit langem und sicherte dem Dorf die Wasserversorgung und Javi das Vertrauen der Dörfler. Für die junge Bürgermeisterin aber war es eine harte Lektion.
From an organized sector I've come to, I'd say the most unorganized sector possible.
Ich kam von einer organisierten Welt in eine komplett unstrukturierte. Die Regierungsbeamten machen hier ihre eigenen Gesetze. Korruption ist allgegenwärtig. Gelder, die für die Dorfgemeinschaften bestimmt sind, kommen nie an. Als Bürgermeisterin komme ich mir oft vor wie eine Bettlerin.
Often I left feeling like beggars.
Soda ist ein typisch indisches Dorf. Die Bauern leben von den Erträgen ihrer winzigen Felder, besitzen eine Kuh oder einen Büffel, ein paar Hühner und Ziegen. Doch die Höfe sind zu klein für die indischen Großfamilien. Deshalb wandern viele junge Männer als Taglöhner in die großen Städte ab. Diese Entwicklung konnte auch durch die unzähligen Regierungsprogramme nicht gestoppt werden. Viele der Programme hätten die Dörfler sogar in noch größere Abhängigkeit getrieben, statt ihre Lage zu verbessern. Und die Korruption sei nicht verringert, sondern verstärkt worden, kritisiert Javi. Korrupt seien jedoch nicht nur die Regierungsbeamten, sagt ein Zigeuner, der an diesem Morgen an Javis Tür klopft, um Rat zur Beilegung eines Landstreits zu holen. Die Regierung hat den Ärmsten Geld und ein Backsteinhaus versprochen, aber der letzte Bürgermeister hat gesagt, wer mir 5000 Rupien zahlt, den setze ich auf die Liste des Programms, egal ob er arm ist oder nicht. Javis Wohnzimmer hat sich mit Bittstellern gefüllt. Die Bauern tragen farbige Turbane und Plodderhosen. Sie hocken geduldig am Boden. Einer verlangt, dass die Bürgermeisterin eine Stromleitung zu seinem Haus legt. Javi weist ihn zurecht. Du weißt ganz genau, dass dein Haus auf geraubtem Land steht. Wieso soll ich dir da eine Stromleitung hinbauen? Der Bauer nickt und geht. Bei einem anderen Bürgermeister hätte er das Problem mit Schmiergeld lösen können. Auf der anderen Seite des Dorfes in einem Innenhof haben sich einige Frauen versammelt. Sie mahlen Gewürze, die sie auf dem lokalen Markt verkaufen. Ihr Gespräch dreht sich nicht um Landprobleme wie bei den Männern, sondern um alltägliche Bedürfnisse. Wir haben keine Toiletten. In der Nacht schleichen wir in die Büsche, aber tagsüber geht das nicht, weil wir von den Männern gesehen werden könnten. In Soda, ähnlich wie in den meisten indischen Dörfern, haben nur wenige der Familien eine Toilette im Haus. Das führe vor allem bei den Frauen zu Gesundheitsproblemen und auch zu Streitereien, wenn jemand auf dem Land eines anderen sein Geschäft verrichte, sagt die Bürgermeisterin Chavi. Ihr Ziel ist es deshalb, in ihren verbleibenden 2 Amtsjahren jeder Familie eine Toilette zu bauen. Geld für mehr als 300 Toiletten hat sie bereits gesammelt, einige auch schon gebaut. Die Frauen seien unglaublich dankbar.
The women, they said, you know, this is such a relief because especially during monsoons, where do you go? How do you go?
Denn wo sollen sie hingehen, vor allem während des Monsuns, wenn es regnet und überall Schlangen hat? Jetzt sagen sie, wir stehen in der Nacht auf, gehen zum Plumpsklo und wieder ins Bett. Was für eine Erleichterung.
And it's made life so much easier.
Karin Wenger. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Christoph Studer. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.